Sagst du Hallo oder sag ich Hallo?
Sag du Hallo, ich trau mich nicht.
Ich kann auch Hallo sagen.
Ja. Sag du Hallo.
Sag du Hallo, ja.
Nein, du. Sag mal Hallo, unser Gast, unser Special Guest zu einer besonderen Ausgabe vom Ferienlager von Darwin gefällt das. Hallo Gastin, Gästin.
Hallo, hi.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Nu für Darwin gefällt das nominiert. So was gibt's nur im Darwin gefällt das. Ihr seid dabei im
Herzlich willkommen zu einer Ferienlager-Ausgabe von Darwin gefällt das und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil es ist unsere erste Folge heute, Anna, wo wir nicht alleine sind, sondern einen Gast haben.
Ja, wir haben einen Gast, weil wir haben gedacht, im Ferienlager, da ist es ja eigentlich immer so, dass man am Abend gemeinsam in einer Runde am Lagerfeuer sitzt.
Da kommt dann noch der Philosophiestudent im 13. Semester und holt die Ukulele raus und so.
Boah, und spielt einmal Wonderwall.
Genau.
Ja, deswegen haben wir gedacht, genau, wir holen uns für diese Ferienlagerfolgen immer einen Gast rein. Was uns natürlich auch hilft, diese Geschichten, die heute kommen, besser zu ertragen. Weil die sind wirklich nicht ohne. Also ich kann zumindest von meiner Geschichte sprechen. Das willst du dir nicht alleine reintun.
Genau, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Samira El-Wasil ist da.
Hey. Wir freuen uns richtig doll, dass du dabei bist, Samira. Wir haben ja schon mal deinen Namen sogar schon mal genannt in diesem Podcast, weil wir dein Buch mal vorgestellt haben, was du mit Friedemann Karich zusammengeschrieben hast.
Ich habe mich sehr gefreut. Das war so eine schöne Beschreibung und ist voller Liebe und Wärme. Und jetzt freue ich mich auch mal persönlich da sein zu dürfen und mit euch sprechen zu können.
Wenn du beim Arzt im Wartezimmer bist, was schreibst du dann irgendwie drauf auf deine Jobbeschreibung? Schreibst du dann Schauspielerin drauf, Autorin, Sängerin, was schreibst du da drauf?
Das ist eine sehr gute Frage, weil davon abhängt, wie gesprächig die Behandlung daraufhin wird.
Yes.
Und beim Zahnarzt ist zum Beispiel sprechen müssen während der Behandlung eher suboptimal. Deswegen suche ich dann meistens immer die langweiligste Berufsbezeichnung. Und das ist meistens dann Publizistin. Da werden nicht ganz so viele Fragen gestellt. Das ist irgendwie sehr abstrakt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, nicht gelogen zu haben, weil es ja als Kofferbegriff irgendwie alles Mögliche bedeuten kann. Irgendwas wird publiziert, in welcher Form auch immer.
Ich habe irgendwann aufgehört, Journalistin reinzuschreiben, weil ich glaube, es macht den Leuten Angst.
Das macht den Leuten Angst und es kommen die weirdesten Fragen teilweise. Also wird bestimmt, welche Themen sie schreiben müssen. Gibt es ein rotes Telefon, was direkt eine Verbindung zum Bundestag hat? werden sie bezahlt von irgendwelchen Firmen, was auch immer? Und ich fühle mich dann immer nicht in der Lage, mit meinem Arzt oder meiner Ärztin diese Gespräche zu führen. Deswegen Publizistin ist meistens ganz safe.
Wir würden hinzufügen, du bist ja auch Gagschreiberin. Also du hast Gags geschrieben, unter anderem schon für Christian Ulm, auch für Oliver Pollack, mit dem du jetzt zusammenarbeitest, auch wieder gerade aktuell. Bist du bereit für sehr, sehr schlechte Witze heute?
Ich bin sowas von bereit für sehr schlechte Witze. Sehr schlechte Witze sind meine Seelenkraft.
Sehr gut.
Perfekt, das sind die besten Voraussetzungen, weil das nimmt mir jetzt auch den Druck raus, Samira, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, anders zu performen, aber wenn du auch bereit bist, den Limbo mitzugehen.
Total.
Ich kann mal ein bisschen die Spielregeln dieser heutigen Folge erklären.
Bitte.
Und zwar sind wir ja gerade im Ferienlager. Von daher gefällt das. Und im Ferienlager ist es so, ihr da draußen, unsere HörerInnen haben uns Vorschläge geschickt für Folgen. Und Anna und ich betteln uns in den nächsten 5 Folgen mit eben diesen Stories. Also wir haben diese Geschichten die letzten Wochen recherchieren lassen, muss ich dazu sagen. Erstmal großes Dank an das ganze Team, das es gemacht hat, vor allen Dingen Lina Kempenich, die diese Folgen recherchiert haben. Und jetzt treten Anna und ich gegeneinander an, um herauszufinden, was die dümmere Idee oder die dümmere Geschichte ist.
Genau. Welcher unserer Protagonisten oder Protagonistinnen quasi den Darwin gefällt das Award sozusagen in dieser Ferienlagerfolge gewonnen hat. Samira, du bist in der hoffentlich schönen Situation, dass du dir die Geschichten anhören darfst. Du darfst aber auch jederzeit uns unterbrechen und sagen so, was, wie kann man denn sowas machen? Und vor allem bist du da, damit wir am Ende auch gemeinsam erörtern, wer jetzt den Fail of the Week sozusagen geschafft hat.
Also das ist wirklich die Rolle meines Lebens. Also Fails bewerten nach Failhaftigkeit. Das ist also
ja, sehr gut. Die erste Story werde ich euch erzählen. Und die wurde eingereicht tatsächlich von zwei HörerInnen unseres Podcasts. Einmal von Julia aus Bonn und von Jonathan aus Velbert. Die haben uns unabhängig voneinander dieselbe Geschichte vorgeschlagen. Und Jonathan hat uns bei Instagram dazu geschrieben: Die Idee zur Story habe ich ehrlich gesagt geklaut von ZDF Info. Hey Jonathan, das machen wir auch immer genau so. Also er hat sie geklaut von ZDF Info. Die hatten einen Post dazu auf Instagram, aber das waren ungefähr nur zwei Sätze. Und ich dachte mir, der passt zu den Menschen, die ihr sonst behandelt. Und es wäre doch spannend, mehr über ihn zu erfahren. Na, habt ihr auch Lust, mehr über ihn zu erfahren?
Auf jeden Fall.
Geil, okay. Ich fange mit einer Sache an die ihr euch bestimmt erinnert. Die klingt jetzt erstmal nach einem Downer, aber wait for it. Also ich bin mir sicher, erinnert euch daran, dass letztes Jahr 2022 eine große Debatte war, weil das Supreme Court Schwangerschaftsabbrüche verboten hat. Ne? Riesenaufschrei, mega Fail auch an sich, kann man mal so sagen. Aber da ging es ja auch drum, wie wird die amerikanische Verfassung verstanden? Ne? Also wie deuten wir das, was in der US-Verfassung steht? Und in dieser Debatte wurde dann ganz viel darüber diskutiert, wie sollen wir denn die US-Verfassung lesen? Und da gibt es dann so mehrere Strömungen, ähnlich wie bei der Bibel. Ne? Verstehen wir das alles so, wie es da steht, Wort für Wort, so Originalism nennt man das. Oder verstehen wir das, interpretieren wir das modern, was da steht? Und es ging dann eben um diese, wie interpretieren wir die Verfassung? Und das Supreme Court hat sich bei der Debatte letztes Jahr dazu entschlossen, im Grunde die Verfassung so zu lesen, wie die Gründerväter es gemeint haben. Ne? Die Verfasser der Verfasser. Ne? Der sowas. Die Verfasser der Verfassung, wollte ich sagen. Und dann, und jetzt kommen wir langsam zu damit, gefällt das, jetzt können wir uns ein bisschen entspannen. Dann kam im Internet die Frage auf, ja, aber wenn wir die Verfassung so lesen, wie die Männer, die sie geschrieben haben, dann lass uns doch mal gucken, was das für Typen waren. Ne? Was das für Gründerväter so sind. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Spoiler der Episode. Einer von diesen Gründervätern hat sich einen Walknochen in den Penis geschoben.
Ja.
Okay, wow.
Ja. So, damit kommen wir zur heutigen Story und zu unserem kleinen ersten Teil unseres Ferienlagers, nämlich zu der Geschichte von Governor Morris. Ein Mann mit einer beeindruckenden Vita, muss man sagen. Er ist ein Gründervater, das kann man ihm nicht nehmen. Er hat die Verfassung in Teilen mitgeschrieben, aber er hat sich halt auch einen Walknochen in den Penis geschoben. So, ich stelle euch diesen Governor Morris mal näher vor. Erster Fun Fact, er heißt mit Vornamen tatsächlich Governor.
Ach so.
Hä?
Funktioniert, ja.
Das ist okay. So, wie wenn du Bürgermeister heißen würdest mit Vornamen auf Deutsch oder so. Oder Beamter.
Ja.
Postbeamter.
Das ist Bahnchef.
Bahnchef
Lutz.
Der heißt auch so.
Sind das Leute, die Herr heißen? Also sagt man dann Herr. Müller.
Stimmt.
Herr. Ey, aber da tatsächlich bei uns im Bürgerheim, damals in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, der Mann hieß mit Nachnamen tatsächlich Herr und den haben wir immer Herr genannt. Und das war in meinem kleinen Kinderkopf so, der Herr, der heißt Herr. Herr. Okay, wir kommen zurück zum Governor. Wir nennen jetzt einfach nur noch Governor. Also Governor ist 1752 in New York geboren, auf dem Gebiet, was heute die Bronx ist. Und er wächst in einer wohlhabenden Familie auf. Er geht auch wahrscheinlich, weil er halt privilegiert und wohlhabend aufwächst, früh in die Politik. Das kann man sich ja dann leisten. Mit Anfang 20 im Mai 1775 wird er Abgeordneter im New York Provincial Congress. Das ist so eine Art provisorische Regierung damals von pro-amerikanischen, aber auch eher konservativ eingestellten Leuten. Man muss dazu sagen, er ist aber schon, also er ist konservativ, dieser Governor Morris, ne? Aber er ist zum Beispiel auch für die Abschaffung der Sklaverei zu der Zeit und so. Also er hat durchaus progressive, gute Ideen, bezeichnet sich aber doch eher als konservativ. Er macht dann tatsächlich richtig Karriere in der Politik und in 1779 wird er zu einem richtigen Promi. Er darf den Staat Pennsylvania beim Verfassungskonvent vertreten und die Artikel der Konföderation und die Verfassung mit unterschreiben. Und er hat tatsächlich auch wirklich Teile der bis heute so bestehenden US-Verfassung mitgeschrieben. Wahrscheinlich kennt ihr auch die Präambel der amerikanischen Verfassung, oder? Die ersten Worte.
We the people?
Genau. We the people of the United States.
Das haben immer so konservative Südstaaten beflaggte Typen immer so tätowiert in so komischer Schrift.
Ah, echt?
Ja, habe ich schon öfter gesehen. So, weißt du, die stehen halt für die Verfassung.
Okay. Das ist tatsächlich anscheinend aus seiner Feder. Also,
ach so, das We the People kommt von ihm.
Jetzt kannst du damit angeben, kleiner, dass du jetzt den, wenn du die Leute mit den Tattoos siehst, sagen, hey, weißt du, dass es von Governor Morris kommt? Hi, I'm Christian from Germany. Your tattoo is from a man called Governor.
And he had a whale penis.
Genau, he put a whale bone up his dick hole. Ja, das wissen die Leute, die sich das tätowiert haben, wahrscheinlich nicht.
Ja. Ich bin sehr schwer für Merch oder etwas, ja, was man dann so an den Rückspiegel hängen kann.
So kleine Wahlpimmel. Wahlknochen.
Ja, finde ich super.
Penisform.
Also er wird dann tatsächlich auch The Penman of the Constitution genannt, weil er so viele Teile geschrieben hat und eben diesen wichtigen ersten Satz und die Präambel. Ja, es gibt ein paar weitere Höhepunkte in seiner Karriere. Zum Beispiel war er eine Zeit lang Botschafter in Frankreich und dokumentiert da die Ereignisse der Französischen Revolution. Oder er war 3 Jahre auch Mitglied im US-Senat für die Föderalistische Partei. Und auch ganz interessant, wenn ihr das nächste Mal in New York seid, dann denkt an Governor, weil er hat die Grundlage für die Bebauung Manhattans auch mit festgelegt in einer Kommission. Ja, also der hat schon echt viel gemacht, so, ne? Ist jetzt kein Dummkopf, könnte man meinen. Also, der Governor Morris, der ist im Job beliebt, kann man sagen, ne? Der ist so ein Typ, den triffst du gerne am Kaffeeautomaten. Aber man könnte sagen, diese charmante Art und Weise, diese Eloquenz, dieses möglicherweise auch Leute um den Finger wickeln können, das nutzt er wohl schamlos aus. Also er ist so bekannt als Schwerenöter, als ein Typ, ne, der mit vielen Frauen Affären hat, der Liebesbeziehungen hier und da hat. Er schreibt viele Tagebücher, in denen er von seinen ganzen zahlreichen Affären erzählt. Also der ist auf jeden Fall ein Typ, der seine Eloquenz und seinen Charme spielen lässt. Ein Womanizer, absolut. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen und sehr, sehr großen Kapitel in Morris' Leben. Das ist seine Gesundheit. Damit hat er nicht so Glück. Tatsächlich Zeit seines Lebens, also schon mit 14, hat er einen ziemlich schlimmen Unfall. Da wird ihm ein Kessel kochendes Wasser über den Körper gegossen aus Versehen. Und er hatte schwere Verbrennungen an einer Körperseite. Sein rechter Arm ist deswegen auch Zeit seines Lebens deformiert. Dann 1780, als er 28 Jahre alt ist, hat er einen Kutschunfall. Da verliert er sein linkes Bein tatsächlich. Also der hat dann ab Anfang 30 ungefähr so ein Holzbein auch, was aber jetzt nicht seine Affären irgendwie in Mitleidenschaft zieht. Also das läuft anscheinend munter weiter. Und da gibt es auch noch so einen kleinen Funfact dazu. Ein Freund von ihm schreibt in einem Brief zu diesem Thema: Ich wünschte, Morris hätte ein anderes Körperteil verloren, zwinker, zwinker, weil er anscheinend danach immer noch so kunterbunt weiter sein Leben führt.
Aber das zeigt auch,
in fremden Betten,
wie charming der gewesen sein muss, oder? So ein Typ mit...
Vielleicht hat er auch immer so gedanced mit seinem Holzbein und so klack, 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 klack. So,
also, okay. Ja.
Wolltest du noch was sagen? Aber
nee,
jetzt hab ich's einfach.
Nee, ist okay.
Ja, kannst du nicht... Und noch ein kleiner Funfact dazu. Also es heißt immer, er hat sein Bein bei einem Kutschunfall verloren. Aber es kursieren auch Gerüchte, dass er sein Bein nicht durch diesen Unfall mit der Kutsche verloren hat, sondern dadurch, dass er vom Balkon springen musste, als der Ehemann von seiner Affäre nach Hause kam.
Das ist cooler.
Ja. Fracturus in flagranti müsste man es irgendwie nennen. Da gibt es doch bestimmt einen eigenen Begriff, hat sich doch jemand ausgedacht. Verletzungen, die entstehen, während man flüchtet.
Während man
vor
EhepartnerInnen flüchtet.
Ja.
Ja, das ist also so ein bisschen so die Vorgeschichte seiner Gesundheit. Und jetzt kommen wir zum Darwin gefällt das Moment. 1816 nämlich, da ist er schon 64 Jahre alt, da verschlechtert sich sein Gesundheitszustand sehr plötzlich. Unter anderem leidet er an Gicht. Das ist so eine Stoffwechselerkrankung. Das kennen viele, glaube ich, verbunden mit so Gelenkproblemen. Wenn sich in den Gelenken diese Harnsäurekonzentration verändert, dann kann das zu Schmerzen in den Gelenken führen. Das macht sich bei Morris aber auch in seinen Organen dann bemerkbar. Er wird bettlägerig, ist fast nur noch zu Hause in New York. Und versucht sich irgendwie so selbst zu therapieren. Das ist so sein Ding. Also er versucht dann zum Beispiel, sich selber Einläufe zu machen. Er versucht Therapien mit Opium. Er versucht eine Therapie mit Kräutertee zu machen und so. Also warum er so besessen darauf ist, alles DIY-mäßig zu lösen, weiß man nicht. Aber er macht es. Also ihm geht es sehr, sehr schlecht und es wird immer schlechter und schlechter. Und dann kommt irgendwann hinzu, dass er eine Harnröhrenverstopfung hat. Also eine Verstopfung oder eine Verengung der Harnröhre. Symptome sind ein abgeschwächter Harnstrahl. Also ne, er kann zum Teil gar nicht mehr pinkeln, hat richtig Schmerzen dann beim Wasserlassen und seine Blase wird voller und voller. Also man kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie furchtbar das ist. Ne? Wenn man mal irgendwie dringend auf Toilette muss und kein Klo in der Nähe hat, dann weiß man, wie schmerzhaft das sein kann. Und das hat er tatsächlich durchgehend. Im Worst Case kann eine Harnröhrenverstopfung auch zum Nierenfunktionsverlust führen. Blasenriss kann eintreten, wenn du nicht deine Blase entleeren kannst. Also es ist einfach sehr, sehr schlimm. Warum er damit nicht zum Arzt geht, weiß man nicht. Er denkt sich, nö, ist ja Zeit für eine DIY-Aktion. Let me handle this. Oh Gott. Er hat jetzt nicht den perfekten Plan, aber er hatte so ein ähnliches Problem schon mal und hat damals, als er dieses Harnröhrenproblem hatte, schon mal so eine kleine DIY-OP durchgeführt. Damals hat er sich so einen Katheter selber gebaut aus einem kleinen Stück Hickory-Holz. Das ist so eine Art Walnussholz. Das hat er sich im Grunde einfach in die Harnröhre geschoben und damals hat er sein Problem damit lösen können. Jetzt ist er aber in einer sehr viel schlechteren Verfassung und er hat kein Hickory-Holz zur Hand. Also guckt er, was er so zu Hause hat, geht so ein bisschen durch seinen Schrank und durch den Kleiderschrank seiner Frau. Und da findet er, das ist eine Vermutung, aber es ist wahrscheinlich, da findet er das Korsett seiner Frau, also ein Korsett, von das seine Frau normalerweise trägt, guckt, was da so drin ist. Und da findet er einen Walknochen, der im Grunde eigentlich dazu da ist, das Korsett stramm zu halten sozusagen.
Ah, okay. Also kurz... Also es erklärt gerade einiges, weil ich dachte die ganze Zeit...
Wo hat der einen Walknochen her?
So, ja. Ja, also erstens das, ja. Aber auch, dass es einfach ein riesiger Knochen ist.
Ja. So.
Also ich dachte einfach, es ist ein riesiger Knochen. Oder
wie so ein Hundeknochenform, aber ganz groß, oder?
Ja, oder so armgroß oder so. Das, oder irgendwie so, das klang...
Aber wie?
I don't know. People do stuff. I don't know.
Ich muss gestehen, ich hatte genau dieselben Gedankengänge. Ich habe mir irgendwie so einen gurkengroßen Knochen vorgestellt, dass ich da einfach dann vorne irgendwie nicht die Hand versucht, da zu schieben.
Boah, also, okay. Ja, jetzt habe ich die Picture Bilder auch da. Ja, voll. Ja. Also, wir können uns einen weitaus kleineren Knochen vorstellen. Es ist wahrscheinlich eher ein Teil eines Wahlknochens.
Ja. Okay.
Der findet ihn, wie gesagt, wahrscheinlich im Korsett seiner Frau. Und er führt den sich tatsächlich in die Harnröhre ein. Es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, weil Walknochen werden zu dieser Zeit auch ab und zu, ja, wie man schon gehört hat, eben für zum Beispiel Klamotten benutzt oder ist wahrscheinlich einfach ein guter Stoff. Leider hat Governor Morris damit überhaupt keinen Erfolg. Im Gegenteil, der Walknochen, den er sich in den Penis vorne reinschiebt, der reißt das innere Gewebe kaputt. Ich habe die Feelings nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie, hart es sein muss. Es entzündet sich alles. Und am 6. November 1816 stirbt Governor Morris an einer Penisinfektion.
Boah.
Ja. Traurig. Ich möchte noch mal kurz zum Anfang zurückkommen. Ihr erinnert euch ja noch dran, ne? Das ist so, wer sind die Leute, die unsere Verfassung geschrieben haben? Und da möchte ich einen Tweet zitieren, den ich sehr lustig fand. Das war dann eben so die Debatte. Okay, wollen wir die Verfassung wirklich so lesen, wie die Leute, die sie geschrieben haben? Oder wollen wir nicht mal drüber nachdenken, ob man das irgendwie eher ein bisschen umdeutet? Und da hat einer geschrieben, jedes Mal, wenn du die Präambel der Verfassung liest, dann denk daran, der Mann, der das geschrieben hat, ist nach Hause gegangen und hat sich einen Walknochen in den Penis geschoben. We know more now.
We the people know more now. We the people
know more now.
Ist es blöd, wenn ich sage, dass ich es ein bisschen nachvollziehen kann? Also so.
Ja, du musst es erklären.
Ich muss es erklären, ja.
Für uns dadurch.
Also. Ich im Alltag habe irgendwie ein Kratzen am Rücken oder so. Irgendwie sowas, ich denke so, ach, da komme ich jetzt gerade einfach nicht ran.
Ja.
So, das ist irgendwie unangenehm. So, und dann gehe ich an den Kleiderschrank und hole mir irgendwie einen Kleiderbügel oder so und kratze mich dann an der Stelle am Rücken, wo ich nicht rankomme. Ich
bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht rausgehst und an so einen Baum.
Ja, so einen Baumschubber. Ja, okay.
Diese Löwenschlickschlichtbestein, ja.
Genau.
Ja, genau.
Mach ich beim nächsten Mal dann. Dieser Gedanke von, okay, das funktioniert gerade jetzt nicht so wirklich, ach, das kriege ich schon irgendwie hin.
Ja.
So dieses Gefühl von, I got this. Trust me, I got this. So, das kenne ich ein bisschen. Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, mir dann etwas in die Harnröhre einzuführen, noch genau irgendwie einen Walknochen und natürlich irgendwie nicht desinfiziert. Das wusste man damals ja noch nicht, dass es sowas gibt wie Bakterien. Aber 5% davon kann ich ein bisschen nachvollziehen.
Das Ding ist, wir betrachten natürlich so Fails immer auch mit dem gönnerhaften, luxuriösen, privilegierten Blick der Retrospektion. Also wir können natürlich feststellen, dass das totaler Unsinn und Schmarrn war, weil es gefailt ist, weil es nicht funktioniert hat. Aber angenommen, wir warpen uns jetzt 1000 Jahre in die Zukunft und Leute brauchen beispielsweise keine Brille. Die würden sich vielleicht dann auch über die Leute lustig machen, die sich buchstäblich Glas auf eine Nase setzen, um besser sehen zu können. Sprich, wenn das auf irgendeine Art funktioniert hätte und in irgendeiner Form doch nicht, also alles in kompletten nekrotischen Desaster ausgeartet wäre in Form einer Infektion und des Todes, könnte es sein, dass irgendein, in dem Paralleluniversum zumindest, Leute sagen, ja, das war zumindest eine sehr innovative und doch auch pionierhafte, mutige Idee, das irgendwie zu versuchen.
Das stimmt.
Ja, einfach so ein Genie. Also nicht nur.
Irgendwer muss
nicht
es ja
nur
ausprobieren.
Irgendwer muss es machen, genau. Ja.
Ja, oder mit einem U-Boot irgendwie, das halt nur ein Joystick hat als Bedienung, irgendwie 800.000 Kilometer ja. runterfahren. So. Ja.
Um ein altes Boot anzugucken.
Ja, ich fand das eine sehr schöne Geschichte. Ja.
Also es ist genau mein Taste, so auch des Ekelfaktors, kleine Ekligkeiten, das finde ich gut. Das Morbid in mir wird damit aktiviert. Darf ich noch kurz erwähnen, dass dieser Governor, er hatte auf jeden Fall in seiner Nachkommenschaft einen Autor, der ein Buch geschrieben hat, ein Roman, das hieß The Penalty. Und da geht es um einen Typen, dem versehentlich die beiden Beine amputiert werden. Und wie er dann später als Meisterdieb, als erwachsener Meisterdieb, dann versucht, die Tochter von diesem Chirurgen dazu zu überreden, dass die Tochter die Beine ihres Verlobten diesem jungen Mann zur Verfügung stellt, um sie wieder an ihn zu nehmen.
Oh mein Gott.
Das ist die kuriose Geschichte. Und das ist ein Roman. Und das wiederum war eines der Lieblingsromane. Ich weiß nicht, was das über meine Familie aussagt, aber es war eines der Lieblingsromane meines Großvaters. Daher kenne ich Governor Morris, der eben, also er heißt auch Governor Morris.
Nein. Der Autor, oder wie?
Der Autor, der hat exakt denselben Namen, der heißt also auch Governor mit Vornamen und auch kein der zweite oder der dritte, ist auch einfach nur Governor Morris, wie unser Wahlknochen-Gründervater hier. Und ja, da, so schließt sich vielleicht der Kreis.
Der ja auch nur mit einem Bein unterwegs war, also ja.
Ich freue mich gerade so insgeheim, dass jetzt aus zwei Richtungen hier das Thema Amputation schon mal in den Raum geworfen wurde, weil darum geht's in meiner Story.
Na, da freue ich mich.
Also unsere Geschichte kommt von unserem Hörer Sandro, der hat uns bei Instagram geschrieben. Sandro aus Lenzburg, es ist in der Schweiz. Und Sandro schreibt, ich habe rein zufällig meinen Artikel gesehen, seitdem ich euren Podcast höre, suche ich häufiger solche skurrilen Geschichten im Internet. Gibt auch ein Buch, weiß ich leider nicht mehr, wie das heißt.
Danke Sandro, danke.
Danke Sandro aus Lenzburg. Was Sandro gemeint hat, erzähle ich euch jetzt. Und zwar meine Geschichte beginnt in einem dunklen OP-Raum in London im Jahr 1846. Ihr müsst euch vorstellen, so an den Wänden flackern die Kerzen, weil es so ein bisschen zugig ist da. Der Kerzenschein erhält so dunkle Blutflecken am Boden und an den Wänden. Auf einer Bahre in der Mitte liegt ein Patient, der leise wimmert und es riecht einfach nach Blut und Verwesung. Es ist ein Raum, in den du nicht mit Schwarzlichtlampe reingehen willst. Aber trotz all diesem Tod und Chaos, die Stimmung in diesem Saal ist super. Junge Studenten stehen um die Bahre rum, staunen, die sind neugierig und aufgeregt. Denn sie sind gerade bei einer OP dabei, des wichtigsten Amputeurs Englands. Und sein Name ist Robert Liston. Mhm. Robert Liston ist für eine Sache bekannt. Seine Schnelligkeit im Amputieren. Er steht da in einem flaschengrünen Mantel, den er immer hatte, und Gummistiefeln über seinen Patienten. Und kurz bevor er das Skalpell ansetzt, ruft er zu den Studenten: Time me,
Nein.
Gentlemen. Stopp die Zeit.
Nein. Boxenstopp. Das muss jetzt schnell gehen.
Ja, Robert Liston ist der bis heute schnellste Amputeur der Welt. Und diese Schnelligkeit, die wird ihm irgendwann zum Verhängnis. Erstmal ein bisschen so kurz, wer ist der Typ, wo kommt er her? Also Robert Liston wird geboren am 28. Oktober 1794 in, Achtung, es wird jetzt lustig, ich muss Ortsnamen aussprechen, die ich nicht kann, wird geboren in Ecclesmechan, Linlithgow, West Lothian, Schottland. Das kann ich. Und stirbt 1847 in London. Wächst eigentlich ein bisschen ungewöhnlich auf. Sein Vater ist Dorfpfarrer und gleichzeitig Pfeifenorgelerfinder. Aber sein Vater ist so ein kleines Pfeifenorgelgenie. Seine Mutter stirbt, als er 6 Jahre alt ist, und deswegen wird er von seinem Vater großgezogen. Und schon früh hat er ein Interesse an der Medizin. Und mit 16 beginnt er sein Studium in Edinburgh. Das klingt jetzt super früh, ist aber eigentlich für die damalige Zeit, Ende 18. Jahrhundert, relativ normal, dass man mit 16 anfängt zu studieren. Und sein Job, den er nach dem Studium ausübt, ist Prosektor. Habt ihr das schon mal gehört?
Nee.
Prosektor ist ein Sezierer, jemand, der Präparate aus Leichen entnimmt. Robert arbeitet am Royal College in London Anfang des 19. Jahrhunderts, und seine Leidenschaft ist einfach der menschliche Körper. Also er liebt es, den Körper in seine Einzelteile zu zerlegen. Da hat er einfach Bock drauf. Das findet er gut. Das mag er gerne. Und wichtig für diesen Job sind Präzision und Schnelligkeit. Robert, das ist ein cooler Typ. So, der ist 1,90 groß, der ist kräftig gebaut, hat eine lange Nase, einen coolen Backenbart. Das ist so ein Charakterkopf einfach. Der wird relativ schnell, kriegt einen Spitznamen, und zwar The Fastest Knife in the West End. Ja, das Überleben der Patienten hängt davon ab, dass er eben schnell ist, dass die Blutung gestoppt werden kann. Und er hat auch so eine ganz eigene Philosophie für die Chirurgie damals. Also für ihn besteht sein Job aus 3 Prinzipien. Erstens Anatomie. Also der Grundstein ist erst gelegt, wenn man den Körper auch wirklich verstanden hat, indem man da weiß, was am toten Objekt irgendwie passiert. Also er hat ganz viel mit Leichen zu tun gehabt in seinem Leben. Hier an der Stelle, es gibt einen ganz klaren Verweis natürlich auf unsere Geschichte mit Ignaz Semmelweis, der Mann, der das Händewaschen erfunden hat, beziehungsweise den Zusammenhang zwischen Bakterien und Infektionskrankheiten. Also man muss erstmal rausfinden, wie funktioniert der Körper eigentlich wirklich. Dann ist ihm auch sehr, sehr wichtig, Mitgefühl zu haben mit seinen Patienten, nämlich seine Schnelligkeit ist ein Ausdruck seines Mitgefühls. Mhm. Ne? Also er hat dann im Vorfeld auch immer viel mit denen gesprochen, viel gesagt, okay, das ist, was jetzt passieren wird. Ich weiß, es ist jetzt ein ganz beschissener Moment in deinem Leben, aber es ist bald vorbei, dir wird es bald wieder besser gehen. Wir machen das jetzt schnell und dann ist okay. Und er sagt, ein Chirurg muss sein wie ein Ritter. Also er muss mutig handeln, Entscheidungen treffen, klar kommunizieren und einfach machen auch. Mhm. Der ist eigentlich ein cooler Typ, so, hat aber natürlich immer so auch irgendwie eine Schattenseite, ne? Also er ist jemand, der ist sehr, sehr aufbrausend, der streitet sich ganz oft mit seinen Kollegen. Es gibt so eine, also eine Nebenstory, er streitet sich mit einem Kollegen, weil er glaubt, dass der seine Leichen von einem Serienmörder bezieht.
Oh mein Gott!
Und dann mit dem unter einer Decke steckt und dann, keine Ahnung, macht ein riesiges Fass auf und so, die haben Streit, es kommt nichts raus.
So ein Leichendealer eigentlich.
Ja, so ein Leichendealer, genau, also dunkle Geschäfte. Und er steht aber, oder versucht es zu sein, auf der Seite der Guten. Ja. Seine Lebensaufgabe ist Amputieren von Körperteilen. Das findet er einfach super. Ne? Und damals ist es so, Kriegsverletzungen, Lepra, Tuberkulose, Erfrierungen, Tierbisse. Alle diese Dinge sorgen dafür, dass man relativ leicht ein Bein verliert. Mhm. Auch hier aus dem Fenster springen, wenn die Geliebte da ist. Oder Kutschenunfälle. Ne? Das passiert. Also Robert Liston versucht es und er versucht da richtig gut zu sein. Jetzt habe ich eine Frage an euch, und zwar, wie lange denkt ihr, würdet ihr brauchen, um ein Bein zu amputieren?
Was hätten wir denn für ein Gerät, für ein Instrument zum Amputieren?
Ja. Ihr hättet so
ein Beil, eine Axt, ein Seziermesser.
Ihr hättet so ein scharfes Messer, ein sogenanntes Listenmesser hättet ihr. Das ist nach Robert Liston auch benannt. Es ist ein Amputationsmesser, das ein bisschen aussieht wie so eine verlängerte Gartenschaufel. Mhm. In lang und in richtig scharf, wo du einfach so reinstechen kannst.
Ach,
und dann
so,
trennt das so ab.
Wie so ein Spaten.
Ja, wie so ein Spaten, genau.
Mit so einem Spaten 60 Sekunden.
Safe. Never. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, ein Geflügel auseinanderzunehmen. Selbst wenn das schon gekocht ist, was es ja wahrscheinlich vereinfacht, den Knochen kriegst du fast nicht, also durch, oder?
Also
Samira, ich glaube, ich würde so eine Viertelstunde darum hacken.
Nur mal als Kontext, ja. Heute dauern so Beinamputationen so ein paar Stunden. Ja,
also, ja, aber nur wegen der Anästhesie. Nur wegen der Anästhesie. Sie hat nämlich nicht
das... Der eigentliche Eingriff an sich dauert eine Stunde.
Sie hat nicht das tolle Listenmesser und den Listenspaten und sie hat natürlich nicht den schnellsten Chirurgen. Aber ich weiß, als Kind musste ich manchmal leider helfen, Hühnchen, also wir haben dann in Marokko gekocht und dann gab es Hühnchen vom Bauernhof für die ganze Familie und da musste ich leider helfen, das Hühnchen zu zerschneiden. Und ich weiß, dass ich mit sehr viel Entschlossenheit, damit es sehr schnell vorüber ist, weil ich auch Mitgefühl hatte mit dem Tier und mir das extrem leid, also nicht liebend, ne? Also war schon nicht mehr lebendig, aber mir tat es trotzdem leid. Und ich habe das wirklich mit einem sehr beherzten Hackebeil-Move gemacht. Und wenn ich den gut genug gemacht habe, habe ich mit meinen kleinen Fäustchen, mit meinen 10 Jahren, das tatsächlich in einem guten Schlag hingekriegt und war dann sehr happy. Und das war dann in meinem Kopf. Okay. Nicht länger als eine Minute oder so.
Ich finde es krass, dass wir hier so eine Expertin für Amputationen.
Nennt mich Prosektorin
mit Hackebeil.
Ja. Prosektorin der Herzen.
Mit viel Empathie.
Robert Liston versucht natürlich immer schneller zu werden und sein damaliger Rekord, bevor der Fail der heutigen Geschichte kommt, liegt bei 2,5 Minuten.
What? So langsam. Boah. Was ist das denn?
Boah, oh Gott. Ich will nicht wissen, wie es um ihn rum aussah. Auch wie der Typ, wahrscheinlich, also der Gesichtsausdruck, der ist einfach nur so verbissen.
2,5 Minuten, das ist eine Werbepause so im Privatfernsehen, eine durchschnittliche. So lange hat er gebraucht mit Knochen und seinem super
Spaten. Ja, mit allem.
Also
mit
du gehst allem. Kurz pinkeln und dann ist das Bein ab, wenn du wiederkommst.
Er hat auch so eine spezielle Technik entwickelt, wo er praktisch, der sticht dann so rein, lässt aber noch so einen Hautlappen länger stehen, damit er es dann direkt zunähen kann. So, das,
kann ich mir gut vorstellen.
Ist smart.
So ein kleines Häubchen.
Mitgedacht.
Ja.
Dann
drüber.
Ja, und der Fail der heutigen Folge ist ein Versuch, diesen Rekord zu unterbieten.
Seinen eigenen.
Genau, also wir müsst euch vorstellen, wir stehen jetzt in diesem OP-Saal, stehen Leute um ihn rum, er hat seine Gummistiefel an und seine flaschengrüne Jacke und dann steht er jetzt eben da und er sagt so, time me, Gentlemen, stopp die Zeit. Er setzt mit seinem Skalpell an und zack, er schneidet praktisch daneben, trennt einen Hoden ab aus Versehen und weil so viele Studenten um ihn rumstehen, holt er aus und sticht jemanden in den Finger und 2 Finger fallen ab.
Was geht ab? Was ist das für eine Szenerie?
Und
dem Mann eine Brille.
Noch beim Ausholen zerschneidet er den Anzug, die Jacke von einem Dritten. Und das Resultat, diese OP hat eine bisher ungeschlagene Mortalitätsrate von 300%. Nämlich der Patient ohne Bein und ohne Hoden stirbt an einer Infektion. Der Student mit 2 Fingern stirbt auch an seiner aus Versehen Amputation. Und der andere Typ, der dem die Jacke durchtrennt wurde, stirbt aus Schock.
Nein! Nein!
Und wie war es in der Vorlesung heute? Ja, ach, einer wurde aus Versehen kastriert. Er kennt's nicht.
Was zur Hölle? Und dann so, aber, und der Robert, so, wie schnell war ich? Oder?
Ja. Ich muss jetzt leider sagen, jetzt kommt ein bisschen so der Downer. Einige Medizinhistoriker halten diese Story für eine Legende, zumindest teilweise, dass so viele Leute gestorben sind. Und okay, also ich gebe ihm den Typ, der aus Schock gestorben ist. Ich glaube nie, dass Leute aus Schock sterben. Das hat mir schon öfter bei Darwin gefällt. Das ist so, I never trust that. Also keine Ahnung. Aber es gibt auch einige, die sagen, es stimmt. Festgehalten hat die Story der Autor Richard Gordon, der ein ganzes Buch über Robert Liston geschrieben hat. Die andere neidische, sage ich jetzt mal, an Medizinhistoriker sagen, ja, der wollte sein Buch einfach nur so ein bisschen abspeisen. So. In seiner ganzen Karriere hat Robert Liston aber noch schneller operiert. Ein anderes Mal hat er ein Bein amputiert in 30 Sekunden. Er macht eine Beinamputation in 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber es gab mal so ein Video Anfang der Pandemie mit Ursula von der Leyen, wo sie erklärt hat, wie man sich Hände wäscht.
Ja.
Und sie steht dann da so.
Ja, wo sie im Europaparlament sich die Hände wäscht. Singt sie nicht?
Ja. Und diese Zeit, die das braucht, dieses Video zu gucken, da hat er ein ganzes Bein amputiert.
Das waren die längsten 30 Sekunden, an die ich mich in Social Media erinnere.
Ja. Das ist auch der angestrengte Blick von ihr damals.
Ja, es war sehr, sehr wichtig, sehr ernst zu nehmen. Und ich habe damals gedacht, ja stimmt, es ist ein gutes, also ich fand das Video damals gar nicht so schlecht.
Ja.
Ich habe auch immer Happy Birthday gesungen beim Händewaschen, Anfang der Pandemie.
Jetzt eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass dieser OP-Fail dem Image Robert Listons geschadet hat?
Nee, im Gegenteil.
Exactly. Also Robert Liston, bis heute ein sehr, sehr angesehener Mediziner. Und er führt, hat auch ein paar Dinge zum ersten Mal gemacht. Also zum Beispiel hat er die erste OP unter Narkose durchgeführt. Und da war er eben dann so schnell, diese 30 Sekunden, das war unter Narkose.
Aber da hätte er ja gar nicht mehr schnell sein müssen.
Wieso?
Warum musst du bei einer Amputation schnell sein? Der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass der Mensch, der vor dir liegt, dass der Schmerz möglichst kurz spürt, dass das irgendwie schnell vorbei ist für die Person. Aber wenn die Person jetzt unter Narkose ist und anästhesiert ist, dann kannst du das im Grunde in Ruhe machen. Dann musst du ja nicht ultra schnell sein.
Ja, aber
du
willst
natürlich nicht, dass
ja
jemand verblutet. Natürlich, aber also ich meine, das kann man doch abbinden und so. Kann man da nicht abbinden?
Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie eine Argumentation von jemandem, der sich theoretisch auch einen Walknochen im Penis
stellt. Okay, Christian, ich bin in der Schublade. Bin in der Schublade gelandet, da komme ich nicht mehr raus.
Ja, das geht doch bestimmt auch ohne, oder?
Ich sage ja nicht, dass du dann irgendwie zwischendrin mal Mittagessen gehen sollst, aber du kannst ja das zumindest irgendwie Ruhe machen.
Ja, okay. Ich folge euch da mal. Trotzdem will ich mich nicht davon abbringen lassen, zu erzählen, dass Robert Liston wirklich ein Revolutionär war im Amputationsbusiness. Also er hat nicht nur dieses Messer erfunden. Übrigens, Fun Fact an der Stelle, Jack the Ripper hat seine Opfer mit diesem Messer erstochen.
Oh, ach cool. Das ist ja cool.
Das ist ja cool.
Das ist ja witzig.
Er hat auch eine Pinzette erfunden, mit dem man arterielle Blutungen stoppen kann. Und ich habe eben schon Ignaz Semmelweis erwähnt. Mhm. Robert Liston hat, ohne zu wissen, dass es einen Zusammenhang gibt mit Bakterien und Infektionskrankheiten, immer versucht, möglichst keimfrei zu arbeiten. Also klar, er hat sich ja mal ein Skalpell zwischen die Zähne geklemmt, wenn er mal wieder freie Hände gebraucht hat, ja. Aber er hat sich vor jeder OP die Hände gewaschen.
Und die Zähne geputzt.
Ja, und die Zähne geputzt und ein bisschen Schlammanzug angezogen. Dann, genau, also Robert Liston hat immer saubere Schürzen getragen und immer geschaut, dass das möglichst keimfrei alles passiert. Er hat zwar nicht wissen können, dass da was ist, aber er hat es trotzdem gemacht, aus einer Vermutung heraus. Mit 53 stirbt er und an seiner Beerdigung nehmen 500 Studenten, Freunde und Schüler teil. Und nach seinem Tod wird noch für 100 Jahre die Liston-Medaille für herausragende chirurgische Leistungen am University College verliehen. Ja, das war die Geschichte von Robert Liston.
Danke, Sandro.
Danke, Sandro aus Lenzburg.
Ja, danke, Sandro. Echt. Wollen wir den Versuch wagen, die beiden Fails zu beurteilen? Wer hat den Darwin Gefällt das Ferienlager Award heute verdient und gewonnen? Wer war dümmer?
Muss ich jetzt meinen verteidigen oder soll ich jetzt auch Teil der Jury werden?
Wir sind alle Teil der Jury, würde ich sagen. Wir stellen uns jetzt mal alle auf Null. Und lassen nochmal die Geschichten wirken und vielleicht die beiden Charaktere auch so ein bisschen sacken lassen. Du hast schon, du bist raus.
Ich finde deinen einfach einen größeren Fail. Also deinen Typ, Governor Morris, finde ich einfach den besseren Fail, einfach weil es so immediate ist und vermeidbar gewesen wäre.
Ja.
Einfach so, geh einfach zum Arzt.
Ja.
Lass dich mal von jemandem abchecken, der Ahnung hat vielleicht. Ich weiß, es ist verlockend, das selbst zu machen und so. Sag mal, vielleicht ein neues Experiment, sich einen Walknochen in den Penis zu stellen. Aufregendes Gefühl vielleicht auch, aber nee, einfach lassen.
Bei ihm denke ich ja auch die ganze Zeit, war es vielleicht auch Scham?
Oh, das kann sein, ja.
Ne? Mhm. Weil wenn du irgendwie was am Geschlechtsteil hast, dann rennst du jetzt nicht direkt zum Arzt, weil dann Hose runter und so, das ist ja auch immer so ein bisschen unangenehm.
Vor allen Dingen, wenn du berühmt bist. Das ist so, hey, du glaubst nicht, was hier Governor Morris mit seinem Penis hat. Das glaubst du nicht.
Stimmt.
Das ist einfach alles zugepfropft, ey.
Ja, stimmt. Das ist ja, vielleicht spricht sich das dann rum in der New Yorker Polit-Bubble.
Ja.
Und dann kann er am Ende nicht mehr ans Rednerpult und so, ja. Oder seine Affären leiden drunter. Vielleicht hatte er Angst, dass die Ladies davon erfahren, dass er was,
Stimmt, ja.
Dass das seine Potenz möglicherweise eingeschränkt ist. Ja, deswegen muss ich sagen, geht mein Punkt auch eher an Governor Morris, weil ich habe das Gefühl, dass seine Motivation tatsächlich einfach nicht besonders schlau war.
Mein Darwin-Messspektrum misst sich in der Ignoranz und Dummheit immer so ein bisschen an diesem österreichischen Erfinder, der diesen Fallschirmsprunganzug, den Fledermausanzug gebaut hat und vom Eiffelturm gesprungen ist, um zu beweisen, dass das ein Fallschirmanzug ist, und er ist dann aber dabei eben gestorben.
Ja.
So, und Wenn ich die beiden Männer jetzt vergleiche, dann ist für mich Morris eindeutig auf der Franz-Reichel-Skala, so hieß der Typ, auf der Franz-Reichel-Skala sehr weit vorne, was dieser, was diesen Wahlknochen anbelangt. Deswegen geht mein Punkt auch an Governor Morris. 5 Wahlknochen für Governor Morris.
Ich bin total begeistert von der Idee, jetzt die Franz-Reichel-Skala einzuführen. Ja. Das finde ich total super, weil das ist tatsächlich, also das ist der Fail der Fails und an dem messen wir jetzt einfach immer alles. Also unterm Strich, Governor Morris hat das heutige Battle gewonnen. Ich möchte mich ganz, ganz groß bedanken, ganz, ganz doll bedanken bei dir, Samira.
Danke euch. Danke auch, Julia und Jonathan waren, glaube ich, die Einsender für Morris.
Julia und Jonathan, genau, danke für...
Sandro heißt meiner.
Ja, Julia und Jonathan haben aber beide Geschichte von Governor Morris eingereicht. Wo wir schon bei der Community sind, ihr habt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, noch euren Favoriten zu bewerten. Also nur weil wir jetzt sagen, auf unserer Franz-Reichel-Skala, der Dagen gefällt das Dummheits-Skala, ist Governor Morris aus unserer Sicht vorne, heißt das noch lange nicht, dass ihr dasselbe denken müsst. Also wir werden jetzt die Polls quasi offen stellen auf Instagram, @DarwinGefällt das. Da könnt ihr noch mit abstimmen und ich bin sehr gespannt, wer euer Fail der Woche ist. Wir werden das auf jeden Fall in der nächsten Episode noch aufgreifen. Also votet fleißig mit.
Ja, genau. Apropos nächste Episode. Nächste Woche haben wir wieder einen ganz fantastischen Gast bei uns. Ich will noch nicht verraten, wer es ist, aber ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen, auf das Ferienlager und möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Samira, dass du da warst, dass du uns zur Seite gestanden hast, während wir uns Wahlknochen in den Podcast eingeführt haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung. Es war mir ein Plaisir, auch wenn sehr viel Amputationsfrequenz war in dieser Folge.
Wir hören uns nächste Woche. Das war die erste Folge der Ferienlager-Edition von Darwin gefällt das. Nochmal vielen Dank an Lina Kempenich, die die beiden Geschichten recherchiert hat. Der Song, den ihr am Anfang gehört habt, der kommt von Robert Sladecek. Produziert wurde das Ganze von Tatjana Tameros, Herstellungsleitung Shai Kathetik, Audioproduktion Simone Hundrieser. Darwin gefällt das.